Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und wir müssen natürlich nach dieser verrückten Handballwoche darüber reden, was passiert ist in den vergangenen Tagen. Und dazu begrüße ich heute eine neue Stimme. Viele kennen ihn schon, glaube ich, denn deine Zuhörer werden jetzt gleich ganz, ganz genau wissen, mit wem ich rede. Und begrüße ganz herzlich Vincent Schuster. Hallo Vincent.
Das ist aber nett. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, Sebastian.
Ja, vielen lieben Dank, Vincent, dass du die Zeit genommen hast, um mit uns heute über Handball zu sprechen. Mit wie viel Freude hat dir das Wochenende gemacht? Ich meine, das war ja Handball pur, kann man ganz gut beschreiben.
Ja, also ich glaube, das war volles Programm. Es ist so ein bisschen mit dem Wetter kollidiert. Ja. Man wusste jetzt nicht genau, nutze ich das Frühlingswetter und den gefühlten Sommeranfang oder verbringe ich dann doch wieder die Stunden vor dem Fernseher und zapp mich sozusagen von einem Spiel ins nächste. Aber ich glaube, es war für jeden Handballfan wirklich traumhaft. Man konnte, glaube ich, um 12 Uhr Samstag, Sonntag anfangen und abends durchgucken. Man brauchte keine Ausreden. Und auch das, was inhaltlich geboten wurde, war, wenn man jetzt den Nationalstolz mal mit reinnehmen, was die Frauen gespielt haben, war richtig, richtig sehenswert und werden wir ja gleich noch ausführlich drüber sprechen, auch total hoffnungsstiftend für die Zukunft, würde ich mal sagen. Und das Pokalfinal Four auch mit einer Überraschung im Halbfinale. Ja, einfach tolles Handballwochenende und wieder viel Werbung für den Sport.
Ja, du, da stimme ich dir absolut zu. Also das war wirklich sowohl bei den Damen als auch bei den Herren wirklich viel Sport oder viel Werbung für den Sport. Ja. 4 Spiele live bei der ARD, natürlich alles bei euch live bei Dein, das haben wir auch nicht vergessen. Also das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und da du die Frauen kommentiert hast, alle 3 Olympia-Qualifikationsspiele, lass uns doch mit den Frauen anfangen. Zum allerersten Mal seit 2008 wieder bei den Olympischen Spielen mit dabei. Das haben sich aber wirklich verdient. Das waren 3 tolle Spiele, wie ich fand.
Definitiv. Also das muss man auch im Nachhinein nochmal sagen, weil die Spiele an sich so total souverän und ungefährdet abliefen und in keinem Spiel man jetzt bis in die Crunchtime Nervenkitzel hatte. Deswegen ist das dann so, ja gut, haben wir gewonnen, geht's ins nächste Spiel gegen Montenegro, haben wir auch gewonnen, Paraguay machen wir jetzt auch noch, alles gut, wir sind qualifiziert. Also die Art und Weise war fast schon beängstigend souverän und das nach so langer Zeit mal wieder zu erleben, dass auch beide Handballnationalmannschaften vom DAB dabei sind. Das ist was ganz, ganz Großartiges für den deutschen Handball, finde ich. Und man hat auch gesehen für die Spielerinnen, dass da, das ist natürlich eine Floskel und ist auch längstens bekannt, dass da jeder mal zu Olympia möchte. Aber was das dann letztendlich wirklich heißt, wenn das feststeht, wenn das Realität wird, das war herzergreifend, muss ich ganz ehrlich sagen. Emily Bölk hat Tränen vergossen, andere Spielerinnen mit einem Strahlen in den Augen, überglücklich. Ich glaube auch fürs Trainerteam um Markus Gaugisch was ganz, ganz Besonderes und auch Wichtiges, wenn man die Arbeit der letzten Jahre sieht. Also das ist schon historisch, wenn wir es mal auf den Punkt bringen.
Ja, auf jeden Fall, so kann man es auf jeden Fall sagen. 16 Jahre ist es, wie gesagt, her. Also das ist schon eine ganz schön lange Zeit im Handball. Das dürfen wir halt einfach nicht vergessen, dass das schon wirklich, ja, schon krass ist, wie lange das einfach gedauert hat, bis man mal wieder mit dabei ist. Aber man muss auch sagen, sie haben es sich ja verdient. Ich fand, die Abwehr war wieder überragend. Und Kathi Filter, was die in diesen Spielen gegen Montenegro und Slowenien gehalten hat, also damit hat sie sich, glaube ich, unter die Weltbesten katapultiert, wenn es nicht sowieso schon vorher war.
Ja. Kathi Filter ist für mich somit ein Grundstein gewesen, auch direkt im ersten Spiel gegen Slowenien, hat man gemerkt, dass sie von den ersten Minuten an eben auch eine Stabilität und eine Sicherheit ausgestrahlt hat. Und ich weiß natürlich nicht, wie das gelaufen wäre, wenn wir gegen Slowenien, sage ich mal, so eine Phase bekommen hätten, wie vielleicht noch bei der WM 2023, wo mal die ersten 10, 15, 20 Minuten nichts läuft, dann hätte das die Mannschaft vielleicht auch wieder insgesamt instabiler gemacht. Aber dadurch, dass das Filter sofort da war von den ersten Minuten, den Slowenien gleich mal ein paar Würfe weggenommen hat und damit hat sie ja dann auch nicht mehr aufgehört bis zur letzten Spielminute gegen Montenegro, durfte dann gegen Paraguay sich auch schon ein bisschen ausruhen auf ihrer Leistung und sich das Ganze von draußen anschauen. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Element für mich auch in der Nachbetrachtung. Und wie du schon gesagt hast, die Abwehr und die Abwehr in Kombination mit der Torhüterin war tatsächlich für mich das Prunkstück. Also es war die Basis und man hat auch gesehen, dass sowohl die Sloweninnen und fast noch mehr die Montenegrinerinnen gar keinen Plan hatten, gar keine Idee hatten, was sie eigentlich tun sollen. Die haben teilweise so hilflos gewirkt, dass es mir fast schon leid getan hat. Und das sind gute Mannschaften. Also wenn man sich anschaut, was Montenegro auch bei den letzten Großturnieren für eine Rolle gespielt hat, dann muss man das erstmal so klar dominieren.
Ja, definitiv. Also ich fand es vor allem gerade diese erste Halbzeit gegen Montenegro, wo die ja wirklich, also du haben ja wirklich alles Mögliche versucht und sie haben einfach keine Lösung gefunden, um den Mittelblock zu umspielen. Ihre Außen haben sie nicht einbinden können. Also da hat die Abwehr wirklich sehr gut verschoben. Der Innenblock finde ich sowieso mit Julia Behnke und dann, ob es jetzt Emily Bölk ist oder Xenia Smits daneben, die sind da so, so stark in ihren Abläufen. Es ist so eingespielt und ich glaube, du merkst einfach auch, dass diese Woche mehr Vorbereitung diesem Team nochmal so einen Schub gegeben hat, so 2 Wochen zusammen zu sein. Das merkt man auch einfach, dass diese Mannschaft immer weiter zusammenwächst. Der Kern spielt jetzt schon seit ein paar Jahren zusammen und ich finde halt unter Markus Gaugisch ist diese Entwicklung zu sehen. Nicht nur defensiv, wo wir ja schon auch seit Jahren schon auf einem guten Niveau, finde ich, spielen, aber halt auch, dass diesen nächsten Schritt offensiv zu machen. Und ich finde halt auch, da müssen wir natürlich auf jeden Fall Julia Maithof erwähnen, die vorne eine gute Rolle gespielt hat und vor allen Dingen halt die 7 Meter halt reingemacht hat, was immer so ein bisschen so ein Problem der Mannschaft gewesen ist. Aber ich glaube, sie hat ist immer bis auf einen Wurf alle, glaube ich, 7 Meter getroffen in diesem Spiel. Also das war ganz, ganz stark und das war auch eine ganz wichtige Komponente, weil sie auch gerade in dem Montenegro-Spiel und auch im Slowenien-Spiel, wo es viele 7 Meter gegeben hat und wo man sich so ein bisschen schwer hat, in den gebundenen Spiel in Lösung zu kommen, haben halt ihre Tore wirklich sehr, sehr geholfen, der Mannschaft auch ein bisschen Sicherheit zu geben.
Ja, also dass jemand die 7 Meter nutzt, die man zugesprochen bekommt, das wird oft als völlig selbstverständlich wahrgenommen, wenn es denn passiert. Wir haben aber auch schon jetzt in der Nationalmannschaft der Herren in jüngster Vergangenheit oder auch bei der einen oder anderen Bundesligamannschaft erlebt, dass das eine Mannschaft auch zutiefst verunsichern und destabilisieren kann, wenn du solche Chancen eben liegen lässt und dann die Schützen durchrotiert werden, bis keiner sich mehr wirklich traut. Und deswegen war Julia Maithof da auf jeden Fall auch wie Kathi Filter im Prinzip so eine Säule, die dann dieses Gesamtkonstrukt, diese Mannschaft so stabil und souverän hat wirken lassen für mich. Und was das Positionsspiel angeht, was du gerade angesprochen hast, auch da, wir haben keine große Anzahl an Tempotoren gesehen gegen Montenegro und gegen Slowenien. Obwohl wir viele Torhüterinnenparaden hatten, sind wir meistens wieder ins Positionsspiel gekommen. Und dass es da trotzdem gelungen ist, variabel zu sein, viele Lösungen zu finden, auch über die Außen, über den Kreis, über Maithof, über Smits, über Bölk, aber dann auch über die Spielerinnen, die so in zweiter Reihe, sage ich mal, gekommen sind. Also Johanna Stockschläder zum Beispiel war für mich eine Spielerin, die sich sehr hervorgetan hat, weil sie in beiden wichtigen Spielen reingekommen ist und sofort da war und ihre Chancen genutzt hat. Das ist schon für mich auch eine Weiterentwicklung, die man da sehen konnte. Und das war ja auch so ein bisschen der Fokus in den EM-Quali-Spielen gegen Israel. Da hat man auch bewusst, vor allem im ersten Spiel, auf die schnelle Mitte, aufs Tempospiel so ein bisschen verzichtet, um sich eben auch ins Positionsspiel zu zwingen selbst und da die Abläufe, die Mechanismen zu verfeinern und zu sichern. Und ich glaube, der Effekt war tatsächlich schon zu sehen jetzt in den 3 Quali-Spielen für Olympia.
Ja, das denke ich auch. Also man merkt es da auch auf jeden Fall, dass es da auch vorangeht, dass man da auch rankommt. Und ich fand es auch gerade dann auch im letzten Spiel gegen Paraguay auch sehr schön zu sehen, dass auch alle Würfe von außen reingegangen sind. 11 von 11, das war ja auch immer mal wieder so ein bisschen so eine Wackelaufgabe, sage ich es mal, von der deutschen Mannschaft. Aber du hast angesprochen, Stockschläder hat alle reingemacht. Das war wirklich ganz, ganz stark, hat sie sehr sicher gemacht. Ich finde auch Merit Ossenkopf hat, als sie eingewechselt wurde, sicher agiert, ihre Bälle genutzt und man merkt, dass da so ein bisschen auch so eine Breite in diesem Team wächst, die natürlich auch sehr hilfreich ist, um auch der Mannschaft ein bisschen auch zur Entlastung zu geben, weil ne, wir dürfen nicht vergessen, wenn es dann wirklich in die großen Top-Teams geht, in diese Top-Nationen nun mal, dann wird natürlich auch die Kaderbreite eine Rolle spielen und da müssen wir natürlich halt schauen lassen, gerade im Rückraum hinter, ne, Emily Böll, Xenia Smietz, Alina Greisel, die ja auch verletzt gewesen ist oder angeschlagen zumindest, hat das auch gut gemacht, aber auch dahinter, ne, wie gesagt, braucht man ja auch Optionen und das finde ich, dass man Annika Leutz, die ja gefehlt hat, aber ich finde, man hat das jetzt nicht so krass gemerkt, klar, ab und an schon auch so ein bisschen, wenn so eine schwierige Phase mit dabei gewesen ist, aber ich finde, trotzdem war das offensiv zumindest auch gerade bei der Effektivität sehr, sehr gut. Ich glaube, wir hatten kein Spiel unter 65% Wurfeffektivität. Genau. Also das war schon sehr, sehr konsequent.
Ja, war auch ein Faktor oder ein Bedenken vor diesem Quali-Turnier hatte nicht nur ich, sondern ich habe mich da auch mit ein paar Kollegen drüber unterhalten, die natürlich gesagt haben, ja, wir sind in der Spiellenkung sehr von Greisels abhängig und wenn die jetzt ausfällt, dann wird es wirklich dünn. Ich finde, man hat auch gesehen, wenn Alina Greisels reinkam, dass da sofort nochmal eine andere Beweglichkeit, eine andere Torgefahr ausging von ihr. Aber es war eben auch gut zu sehen, dass die Mannschaft andere Lösungen finden kann, obwohl natürlich auch eine Viola Leuchter fehlt, die ja schon einfach eine Waffe ist, das muss man so sagen. Aber dass eben auch Spielerinnen wie Ossenkopf, du hast es gesagt, wie Stockschläder, ich fand auch wie Sarah Wachter dann in der zweiten Halbzeit gestern diese positive Erlebnisse sammeln konnten und eben nochmal auf sich aufmerksam machen konnten und zeigen konnten, okay, auch wenn das jetzt natürlich nochmal eine andere Kategorie an Gegnern ist, eine andere Stärke, die da bei Olympia dann auf uns zukommen wird, dass wir da nicht hoffnungslos sein müssen oder einzig und allein jetzt auf unsere Start 7 angewiesen sind. Und das ist für mich tatsächlich so ein Aspekt, der mich mit am meisten überzeugt und auch begeistert hat, das zu sehen. Und ich finde und ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass eine Mannschaft intakt ist eben, dass du jede Spielerin brauchst, dass du auch den Wert jeder Spielerin kennst und dass die Spielerin da eben insgesamt in dem Konstrukt einen sehr guten Eindruck gemacht haben, wird uns hoffentlich sehr, sehr helfen, auch stimmungsmäßig.
Ja, da bin ich auch ganz, ganz sicher. Also natürlich bei Olympia sind es dann nochmal weniger Spieler, es sind ja dann nur 14, die ja mitfahren dürfen. Da ist natürlich die Auswahl schon noch mit Sicherheit eine Herausforderung, aber ich denke, die einen oder anderen auf jeden Fall nochmal ein bisschen, die Chance genutzt, ein bisschen Werbung zu machen. Ich denke auch mit einer Viola Leuchter, dann fällt es auch noch ein bisschen einfacher, noch mehr einfache Tore aus dem Rückraum zu machen, weil sie einfach diese Wurfgewalt halt hat, die jetzt Julia Maitruf nicht hat. Sie macht das gut im 1 gegen 1, aber halt kann halt nicht hochsteigen wie Leuchter aus 11 Metern und mal so ein Ding oben rechts in den Winkel reinhauen. Das ist dann halt bei ihr ein bisschen anderer. Aber ist ja auch nicht schlimm. Es gibt ja verschiedene Spielertypen, die das auch entsprechend dann auch lösen können, dass man auch die Gegner dann immer wieder vor neue Aufgaben stellt, worüber wir auch mit sie im Laufe dieser Sendung reden wollen. Vincent, ich möchte dann mit dir über die Nation sprechen, die, finde ich, für mich am meisten Spaß gemacht hat beim Zuschauen. Ich finde, Paraguay, auch wenn sie kein einziges Spiel gewonnen haben, die haben gefightet, die haben gekämpft, die hätten im ersten Spiel gegen Montenegro, hätten die wirklich fast diesen Punkt sich geholt. Also mir hat es ganz viel Spaß gemacht, dieser Mannschaft zuzuschauen. Klar, am Ende sind es auch zwei deutsche Niederlagen gegen Deutschland, gegen Slowenien, aber das trotzdem, die haben wirklich gefightet und alles gegeben und ich glaube, man kann nicht mehr von der Mannschaft verlangen.
Ja, bin ich total bei dir. Also es war wirklich mal was anderes und ich fand, das hat unfassbar Spaß gemacht, zu sehen, mit welchem Elan, welchem Spielwitz, aber auch tatsächlich mit welchen spielerischen Lösungen Paraguay da angetreten ist in der Vorbereitung. Wenn ich mir den Kader so angeschaut habe, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens mal natürlich mal die körperlichen Unterschiede, also drei Spielerinnen mit 1,80, das sind wirklich schon krasse Ausreißer. Die meisten waren so bei 1, Ende 50, Anfang 60. Da habe ich mir schon so gedacht, wie soll das überhaupt gehen? Wie wollen die Zugriff haben defensiv? Wie wollen die vorne da vorbeikommen? Aber gerade gegen Deutschland fand ich das sensationell und habe das auch, habe jedes Tor den Paraguayanerinnen gegönnt. Natürlich aus einer komfortablen Situation heraus.
Ja, klar.
Aber also wenn man sich das auch nochmal überlegt, die hatten gestern eine einzige Linkshänderin oder im Spiel gegen Deutschland eine einzige Linkshänderin noch im Kader mit einer Rechtshänderin auf Rechtsaußen gespielt, die aber trotzdem, ich glaube, zwei, drei sensationelle Buden gemacht hat, wo man sich gefragt hat, wie hat sie den denn jetzt untergebracht? Wie kann die ihr Handgelenk so verbiegen oder Insfran mit einem Heber aus 10 Metern, was ich noch nie gesehen habe irgendwo im europäischen Handball. Also die Art und Weise, wie sie, ich nenne es jetzt mal Defizite, kompensiert haben, das fand ich echt cool zu sehen. Und ich habe auch aus Neu-Ulm vernommen, dass das ganze Auftreten und die Energie und die Vibes, die Paraguay mitgebracht hat, sehr, sehr gut angekommen sind. Also, dass das Spaß gemacht hat mit denen.
Ja, definitiv. Also ich weiß, ich war ja auch da am ersten Tag und ich hatte gedacht, dass, weil die Paraguayerinnen an uns vorbeigelaufen sind, dass sie nochmal rauskommen. Aber dann kamen die gar nicht mehr raus und dann kamen nochmal die Tränen reden und dann standen wir da mit, weil ich nur Spanisch konnte, mit Übersetzung, sodass wir eher auf Deutsch die Fragen an die Übersetzerin gestellt haben, sie jetzt übersetzt auf Spanisch und haben wir die Antworten auf Deutsch bekommen. Also das war eine tolle Szene, aber ja, es hat einfach Spaß und die Mannschaft hat Spaß gemacht und auch natürlich klar, wenn du Rechtshänderin oder Rechtsaußen, da hast du auch die Torhüterin angemerkt, dass die gar nicht wussten, wie wir uns hinstellen, weil du es natürlich ja nicht gewohnt bist, dass du auf einmal jetzt eine Rechtshänderin auf Rechtsaußen hast. Und das hat, glaube ich, gerade in Montenegro sehr wehgetan, weil ich glaube, da kamen viele Tore über die Seite. Aber
Ja.
ja, es war toll, sie haben alles gegeben und das war augenweit, auch wenn sie am Ende natürlich unterlegen gewesen sind. Aber ich denke, für sie war das schon das Erlebnis, dabei gewesen zu sein, schon alles wert.
Auf jeden Fall. Und ja, es ist, glaube ich, schon auch hilfreich, wenn wir mal den Handball als globale Sportart sehen oder wenn wir uns den als globale Sportart wünschen, dass eben auch eine Mannschaft aus Südamerika mal dabei ist und das erlebt und hoffentlich das auch einigermaßen sichtbar ist in Paraguay. Damit meine ich dann nicht die Ergebnisse, sondern die Erlebnisse besser gesagt und ja, die Botschafterinnen dieses Landes, handballerisch, haben auf jeden Fall Eindruck hinterlassen bei mir. Ich finde es großartig. Ich werde das jetzt auch mal weiter verfolgen, was die so reißen bei den Panamerika-Meisterschaften. Und ja, man bemerkt schon, dass die sich Mühe geben. Da sind ganz, ganz viele junge Spielerinnen dabei, die dann teilweise auch schon mit Anfang 20 100 Länderspiele haben. Ich hoffe, dass Paraguay sich da stetig weiterentwickelt und kontinental natürlich erstmal auch ein paar Erfolgserlebnisse feiern kann und dann mal schauen, was so geht. Also, die sind ja auch bei den Weltmeisterschaften vertreten gewesen, bei den letzten beiden durch die Aufstockung dieser WMs
Ja.
und haben da nicht viel gerissen, aber trotzdem, wie gesagt, ich bin immer dafür, dass man das so breit wie möglich streut und dass dann eben auch in Paraguay hoffentlich noch mehr Mädels und Jungs zum Handball gehen.
Ja, auf jeden Fall. Also es wäre natürlich schön zu sehen für den Sport, wenn er wachsen würde, auch gerade ja in Zeiten, wo ja auch jetzt nach dem Ende des Engagements von Saudi-Arabien in den Sport, wo man drüber redet, okay, wie kann man den Sport weltweit präsenter
Ja.
machen, ist natürlich sehr schön zu sehen, dass da auch in Südamerika auf jeden Fall was zusammenwächst. Dann wollen wir auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, dass natürlich noch weitere Teams sich qualifiziert haben. Niederlande und Spanien haben sich qualifizieren können, ebenso auch wie Ungarn und Schweden. Also da haben sich die Favoriten durchgesetzt, so kann man es, glaube ich, ganz
Genau.
gut zusammenfassen. Natürlich klar, das dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Großbritannien war ja spontan mit reingerutscht, weil ja Kamerun nicht ein Visa bekommen hat und deswegen gab es die Wildcard dort an die Großbritannierinnen, die aber leider ja nicht die große Chance hatten. Am Ende 35 Tore in drei Spielen und 144 kassiert, aber das hat man schon so ein bisschen mitgerechnet, dass es sehr, sehr schwer werden wird für die Mannschaft. Und dann mag ich machen, wir hier mal eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und dann reden wir auf jeden Fall noch über das DFB-Pokal-Final vor und weitere Themen mehr hier bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich jetzt auf das zweite große Event des Wochenendes schauen, das DFB-Pokal-Final vor in Köln zum zweiten Mal in der Lanxess-Arena, dem Handballtempel. Und ja, viel war drüber geredet worden, über dieses Turnier. Und am Ende, ja, Vincent, müssen wir sagen, die Magdeburger haben ihren Finalfluch beendet. Nach zwei Finalniederlagen in Folge haben sie sich durchsetzen können. Am Ende sogar sehr deutlich mit 30 zu 19 gegen die MT Melsung. Am Endeffekt, wenn man beide Spiele nimmt, der verdiente Sieger, oder?
Ja, also das muss man so sagen. Es gab ja, sage ich jetzt mal, von anderen Fanlagern die leise Hoffnung, dass die Story rund um Nicola Portner vielleicht irgendwie dazu führt, dass Magdeburg mal kurz aus dem Fokus kommt. Ja, nach 10 Minuten gegen die Füchse wurde man da schon eines Besseren belehrt. Und wenn man diese Spiele gesehen hat, und auch als neutraler Beobachter muss man sagen, es hat nur diesen einen logischen Sieger SC Magdeburg geben können, weil was die spielen, was die abreißen und wie sie auch die Gegner zermürben über 60 Minuten mit ihren mit ihren Rückraum-Weltklasse-Spielern, die halt, wenn der eine mal festgemacht wird, kriegt der andere den Ball und rennt dich tot. Irgendwann wird jede Abwehr müde. Deswegen hochverdient Glückwunsch an Magdeburg. Und ich glaube, es war nicht der letzte Titel diese Saison.
Das glaube ich auch noch nicht. aber ja, also es war wirklich, wirklich unglaublich. Und vor allen Dingen, ich finde halt vor allen Dingen halt Sergio Hernandez, wie der in beiden Spielen gehalten hat, zu wissen, du bist eigentlich der einzige Keeper, der die ganze Zeit eingesetzt wird.
Ja.
Und dann holt er in beiden Spielen zusammen 32 Paraden, wird zu Recht MVP dieses Finalturniers. Also für mich ist er der Mann dieser 2 Tage gewesen, weil er einfach wirklich auf absolutem Top-Level gewesen ist und ihm dann überhaupt nichts angemerkt hat, dass er hier jetzt wissen muss, dass er jetzt funktionieren muss, weil er wirklich halt die einzige Option ist. Denn zwar hat er natürlich eine Option mit dazugeholt, mit Michael Agüero, aber seien wir ehrlich, der wäre, glaube ich, nur im absoluten Notfall gekommen, wenn Fernandes, glaube ich, gar nichts gehalten hätte.
Ja, es ist ein ganz interessanter Effekt. Ich habe das jetzt schon mehrfach beobachtet, nicht nur auf der Torhüterposition, dass wenn sozusagen die Alternative fehlt und sich der Spieler sicher sein kann, ich power jetzt hier durch, komme was wolle, dass das teilweise dazu führt, dass man ja offensichtlich gelöst ist oder zumindest nicht befürchten muss, wenn ich jetzt 2 schlechte Aktionen habe, dann werde ich direkt wieder ausgewechselt. Und das kann offensichtlich auch einen positiven Effekt haben. Nicht nur den, oh Gott, ich bin jetzt hier auf mich allein gestellt und muss liefern. Und wenn ich nicht liefere, dann haben wir ein Problem. Ja, und Sergio Fernandes hat halt die Welle geritten, hat den Moment für sich genutzt und hat Magdeburg zumindest hinten auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen. Den Rest haben dann halt die üblichen Bekannten auf der anderen Seite geliefert. Also Magdeburg ist schon für mich der erwartete Sieger gewesen. Ich fand noch erwähnenswert die taktische Leistung von Melsung
Ja.
im zweiten Halbfinale gegen Flensburg. Vor allem defensiv fand ich das sehr, sehr stark. Und ich glaube, Roberto Garcia Parondo hat da schon auch nochmal gezeigt, dass er ein wirklich sehr, sehr guter Trainer ist. Aus taktischer Sicht fand ich das Spiel hochinteressant und dass sie dann irgendwann gegen Magdeburg, ja, dass ihnen da die Luft ausgeht, das war mehr oder weniger auch zu erwarten. Trotzdem fand ich auch, hat die MT Melsung sich an dem Wochenende nochmal in den Vordergrund gespielt und kann auch stolz darauf sein, dass sie so lange ja auch letztendlich da mithalten konnten, auch wenn das Ergebnis dann schon sehr, sehr deutlich war.
Ja, natürlich, am Ende war das Ergebnis deutlich, aber darf man auch nicht vergessen, zur Halbzeit stand es halt 13 zu 11. So, da war irgendwie noch alles im Rahmen. Ich finde, das war wirklich auch von noch Beginn an so ein Duell auf Augenhöhe, was in den ersten 3 Partien, wo man schon das Gefühl hat, okay, da zieht die eine Mannschaft so ein bisschen davon, ne, auch gerade
Ja.
auch bei diesem Magdeburg-Spiel, wo ich glaube, die 4-0 oder 5-0 geführt haben nach 10 Minuten, wo ja bei den Berlinern gar nichts funktioniert hatte. Also es war schon brutal interessant zu sehen, wie unterschiedlich das gewesen ist und wie wenig Führungswechsel wir eigentlich gesehen haben. Das einzige Mal, wo es einen Führungswechsel von Beginn an gab, war das Spiel um Platz 3, weil dann Flensburg in der zweiten Halbzeit gegen die Berliner aufgedreht hatten. Aber eigentlich war es dann irgendwie so, dass eigentlich fast immer die Mannschaft, die zuerst das Tor geworfen hat, das Ding gewonnen hat. Es ist schon irgendwie kurios gewesen bei so 4 Top-Teams, dass immer die Mannschaft, die zuerst getroffen hat, davon gesiegt hat, am Ende gesiegt hat.
Jetzt, wo du es sagst, tatsächlich, die Beobachtung
Ja.
hatte ich davor noch gar nicht so präsent, aber das spricht dafür, dass ja, die Mannschaften dann letztendlich auch sehr stabil waren. Also wir haben jetzt keine massive Aufholjagd, doch haben wir gesehen, aber keine, die das Spiel letztendlich gedreht hat. Also die Füchse waren ja gegen Magdeburg nach diesem sehr, sehr hohen Rückstand dann auch mal wieder auf ein Tor ran, aber haben es eben nicht geschafft, das zu biegen. Und das ist in keinem Spiel passiert. Also
Ja, halt nur das
Diese
Spiel um Platz 3 halt, wo
Anfangsphase
halt
ist offensichtlich
Flensburg
dann,
gewonnen hat.
stimmt, diese Anfangsphase ist dann offensichtlich eben doch nicht unwichtig, auch wenn man immer sagt, es sind noch so und so viele Minuten Zeit und im Handball kann alles passieren, wurden die meisten Spiele dann eben tatsächlich schon sehr, sehr früh entschieden.
Definitiv. Und also ich meine, das, wie gesagt, das war jetzt trotzdem auch auf einem gewissen Niveau auch spannend. Also fand ich es auch. Also gerade dieses Finale fand die erste Halbzeit, das war wirklich so ein bisschen so eine Abwehrschlacht, taktieren und so. Und dann halt einfach Melsungen, die dann einfach diese Power aus dem Rückraum dann einfach nicht mehr auf die Straße bekommen haben. Also es muss ja auch schon sagen, da haben die viele Fehlwürfe gehabt. Martinovic mit 4 von 11, das ist natürlich dann einfach auch ein bisschen schwierig. Und dann auch der siebte Feldspieler hat nicht so funktioniert, wobei ich das auch sehr interessant finde, wie sie ihn teilweise eingesetzt haben. Also ihn dann nur irgendwie so 2-3 Pässe draufzulassen und dann zurückzuwechseln. Das war schon sehr interessant, wie er da rangegangen ist. Aber ich meine, gegen die Flensburger, das eindrucksvoll funktioniert, diese Herangehensweise. Und wir haben sie viele Tore über den Kreis gemacht. Also das muss man schon sagen, da haben sie da wirklich drei absolute Brecher am Kreis mit Arnason, mit Moraes und natürlich auch mit Adrian Tsipras. Aber vielleicht, Vincent, lass uns dann vielleicht auch mal auf die Füchse zu sprechen zu kommen. War ja so ein bisschen so, okay, hey, wir sind wieder im Pokalfinale mit dabei, wir wollen hier was reißen. Aber zwei Niederlagen am Ende ist schon eine große Enttäuschung, oder?
Ja, tatsächlich. Ich habe auch aus dem Umfeld der Füchse mitbekommen, dass ja, da hat eigentlich gar nichts funktioniert und dass die Stimmung schon auch sagen wir mal, kaum schlechter hätte sein können am Ende dieses Wochenendes. Natürlich auch gegenüber den Fans wollte man eigentlich dann am Sonntag in dem Spiel um Platz 3 trotz der großen Enttäuschung natürlich nach einem verlorenen Halbfinale, und das ist ja auch bekannt, dass es dann schwer fällt, sich da nochmal zu motivieren. Andererseits hat Flensburg das ja auch hingekriegt, dass das nicht ja so gelaufen ist, natürlich logischerweise, wie sich die Füchse das vorgestellt haben, und vor allem einige Spieler einfach nicht funktioniert haben. Also dass ein Gitzel und ein Anderson funktionieren, das sehen wir schon die ganze Saison, aber eben andere Führungsspieler auch, die das auch für sich beanspruchen, leider sehr, sehr blass geblieben sind, ob es jetzt ein Wiede war oder ein Drucks war, aber auch in der Defensive natürlich gerade im Halbfinale sehr, sehr auffällig, wie fokussiert Magdeburg sich da in der Isolation gegen Marsenic immer wieder durchsetzen konnte und in der zweiten Hälfte fast ohne Gegenwehr dauerhaft durchs Zentrum gekommen sind und da ein Tor nach dem anderen gemacht haben. Das war für mich schon auch ein energieloser Auftritt bei den Füchsen Berlin, was mich so ein bisschen gewundert hat. Wenn man sich jetzt aber mal die Kader anschaut, dann muss man auch feststellen, Berlin ist meiner Meinung nach auch mit dem dünnsten Kader in diese Saison gegangen. Dafür halten sie sich in der Liga erstaunlich gut. Also vielleicht ist das dann auch so eine Wagenburg-Mentalität. Wir rücken enger zusammen und lösen das über das Kollektiv. Vielleicht sind sie jetzt an diesem Wochenende an ihre Grenzen gestoßen. Aber wir werden sehen, was das dann in der Liga bedeutet. Also nächster Gegner ist, soweit ich weiß, der THW Kiel. Und da ist im Sinne der Berliner zu hoffen, dass sie dann da erst recht jetzt eine Reaktion zeigen und vielleicht dann sagen, jetzt müssen wir aber im Meisterrennen alles reinhauen, weil das war nix in Köln.
Nee, das war definitiv nix. Ich weiß noch gar nicht so, wie viel Spielzeit überhaupt Paul Drucks bekommen hat. Also so gefühlt habe ich ihn nicht so häufig auf der Platte gesehen. Ich weiß nicht, ob er da noch nicht 100% fit ist oder wie auch die Absprachen da sind. Aber ich hätte mir vielleicht ihn ein bisschen mehr gewünscht. Aber da bin ich bei dir. Also ich fand das ja auch in beiden Spielen so interessant bei Magdeburg, dass sie sich immer einen rausgepickt haben, den sie konsequent in die Isolation genommen haben, um immer gegen ihn zu spielen, ihn immer auszutanzen. Und das war halt Marsenic. Ich mag ihn, er ist ein super sympathischer Kerl. Aber da war er einfach wirklich gnadenlos überfordert. Das muss man einfach sagen. Da haben die ihm wirklich so Knoten in die Beine reingelaufen, hatte mal den Eindruck. Also wirklich Angriff für Angriff war dann einfach nicht dann so präsent. Ich fand auch, die Torhüterleistung war auch nicht so stark bei den Berlinern. Miljos Saljev in beiden Spielen fand ich nicht so überragend, und auch Kiriev hat hier und da mal einen Ball gehalten, aber war jetzt auch nicht der Faktor in beiden Partien, und da hat es dann einfach nicht so gereicht. Aber wie gesagt, da kann man noch zwei Titel gewinnen, Meisterschaft und auch European League dürfen wir auch nicht vergessen, und vielleicht gibt es das nochmal so ein bisschen so eine extra Motivation, jetzt mit so einer jetzt erst recht Mentalität in die nächsten Spiele einfach reinzugehen, denn da ist ja noch einiges, was auf dem Spiel steht für diese Mannschaft, und da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie sie sich weiter präsentieren werden, weil du hast angesprochen, Vincent, also eigentlich ist diese Mannschaft auf jeden Fall zwar dünn besetzt, aber trotzdem auf jeder Position ja trotzdem weiterhin Weltklasse-Spieler.
Es ist so. Und ich wünsche den Füchsen auch, dass es mindestens ein Titel wird. Ich finde, sie spielen eine richtig geile Saison. Es gibt so viele Spieler, mit denen man sich auch identifiziert, einfach als Handballfan. Gut, es gibt auch Leute, die sagen, Gitzel ist mir zu viel Show, mag ich nicht. Ich finde, Gitzel ist ein Weltklasse-Spieler, und dass wir den in der Bundesliga haben, das ist eine große, große Bereicherung. Da können wir alle glücklich drüber sein. Lasse Andersson ist einer, der mir jedes Mal, da fliegt mir der Hut vom Kopf, wenn der wieder einen reinschweißt aus 11-12 Metern. Und normalerweise, auch wenn das dieses Wochenende nicht funktioniert hat, haben die halt auch diese Kämpfer Herzen da hinten drin, wie ein Marsenic, wie ein Dari, deutsche Talente wie ein Lichtlein, perspektivisch vielleicht auch Max Benecke, der da mehr zum Zug kommen wird. Also ich finde, das ist ein geiler Club. Die haben sich was sehr Gesundes aufgebaut über die letzten Jahre und deswegen hat es mir auch ein bisschen leid getan für die Füchse, aber das ist nun mal Sport. Und wenn du da nicht da bist, und du hast es auch gesagt, wenn der Torhüter nicht funktioniert, dann hast du ein Problem an so einem Wochenende. Und da haben sie jetzt Lehrgeld bezahlt und das müssen sie verdauen. Aber vielleicht können sie sich ja selbst entschädigen mit dem einen oder anderen Titel.
Ja, und wir werden mit Sicherheit genau drauf schauen, jetzt gleich noch auf die Füchse, was sie reißen können, was da für eine Art Wagenburg-Mentalität vielleicht noch entstehen kann. Aber dazu dann gleich mehr hier nach einer kurzen Pause bei Anruf Einwandball Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, und jetzt sind wir zurück hier bei Anwurf und wollen natürlich noch ein bisschen weiter drauf schauen auf die großen Themen. Ich möchte hier bewusst sagen, dass wir das Thema Nicola Portner ausklammern, weil natürlich einfach noch nicht so viel bekannt ist. Es ist bekannt, dass es eine positive Dopingprobe gab mit dem Verdacht auf Crystal Meth. Wie das genau aussehen wird, wie es weitergehen wird, das werden wir mit Sicherheit beobachten. Da ist ja bisher noch nicht so viel bekannt. Da möchten wir auch entsprechend auch nicht irgendwie in Trüben fischen. Vincent, worüber wir aber reden können, weil auch viele Leute drüber reden, ist mit Sicherheit die Personal der Juri Knorr. Wir hatten schon in unserer letzten Ausgabe drüber gesprochen, weil es am Montag ja dieses Gerücht aufkam, okay, Juri Knorr geht jetzt nach Aalborg, verlässt die Bundesliga. Als du das gehört hast, was ist dir durch den Kopf gegangen bei dieser Personalie und bei diesem Wechsel?
Ja, für mich ist es schon folgerichtig und ich glaube auch, es ist eine gesunde Entscheidung, um das mal so zu formulieren für Juri Knorr. Lustig finde ich ja, dass Alfred Gislason das mal wieder auf eigene Faust bestätigt hat und gesagt hat, ja, ich wurde ein paar Tage vorher informiert, klar. Das hätte ich vielleicht eher Juri überlassen. Das ist meiner Meinung nach dann auch sein Recht, das zu kommunizieren. Aber Alfred Gislason ist auch nicht das erste Mal, dass er da vorgreift. Aber zurück zum Thema an sich. Ich finde es ganz, ganz schwierig zu sehen, wie sehr Juri Knorr sich dann doch auch beeinflussen lässt von dieser öffentlichen Meinung in Deutschland, diesem Druck. Wenn man mal einen Schritt zurückgeht, ist er ein junger Handballer mit enormen Fähigkeiten, auf dem aber dann eben auch die gesamten Hoffnungen einer Handballnation gelastet sind, die letzten anderthalb, 2 Jahre. Und er hat bei den Rhein-Neckar-Löwen, glaube ich, dieselbe Rolle wie im Nationalteam, dass er da der Go-To-Guy ist, dass sich alles um ihn dreht und dass auch der Erfolg und Misserfolg dann an ihm aufgehangen wird. Und meiner Meinung nach ist dieser Schritt ins Ausland zu einem Top-Team unter einem deutschen Trainer, wo er auch international spielen wird, zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, genau der richtige. Und es war ja dann auch die Frage, wieso geht er denn nicht in Deutschland zu einem anderen Team? Da wäre ja nichts anders gewesen, was jetzt den was jetzt die Aufmerksamkeit und den öffentlichen Fokus betrifft, wäre er auch da wieder im Mittelpunkt gestanden und man hätte ihn auch da wieder sehr genau beäugt. Und was ich auch gut finde, in Dänemark wird auch nochmal ein anderer Handball gespielt als jetzt in Deutschland. Und was ich so höre von den dänischen Spielern, geht es ja da auch viel mehr um die Spielfähigkeit, um intuitive Handlungen, um weniger Struktur und weniger starre Abläufe. Und ich glaube, das kann Juri Knorr einerseits nochmal stärker machen und dann wiederum auch die deutsche Nationalmannschaft extrem bereichern. Zumindest erhoffe ich mir den Effekt.
Ja, ich glaube, da hast du die wichtigsten Punkte auch auf jeden Fall angesprochen. Also das ging halt mir auch so. Ich habe mir auch drüber gesprochen. Und ich finde dann natürlich auch, dieser Druck ist, dass er da einfach sagt, okay, ich brauche mal eine Auszeit, absolut verständlich. Und ich fand es auch so passend, was Patrick Krötzky bei euch gesagt hatte nach der Partie gegen den BHC, wo er sagt, ja, er kann das verstehen, es ist so ein bisschen wie bei Andy Wolf, wo wir uns ja auch daran erinnern, als Deutschland Europameister geworden ist, war der überall. Der war, glaube ich, in jeder bunten Zeitung, die du überall finden konntest, auch außerhalb des Handballs, außerhalb des Sports, weil er einfach ja eine Persönlichkeit ist, eine Type darstellt, die dieser Sport ja auch so braucht und auch so mag. Und der hat ja auch irgendwann gesagt, auch gerade natürlich, weil es in Kiel nicht gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, ich gehe ins Ausland. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, wirklich geschadet hat es ihm nicht. Ich finde, er ist nochmal besser geworden, hat nochmal den nächsten Schritt gemacht, ist die Nummer 1 bei einem der besten Teams in der Liga, spielt regelmäßig Champions League Final vor. Und das hat der deutschen Nationalmannschaft auch nochmal geholfen. Und das kann Juri Knorr in ähnlichen Schritten genauso machen, weil Aarborg, wie gesagt, die Mannschaft, die wächst zusammen, da sind viele tolle Spieler mit dabei und die wollen auch unbedingt die Champions League mal gewinnen.
Ja, finde ich absolut richtig, was du gesagt hast. Und ich finde es auch wirklich respektlos teilweise, wenn jetzt von einer Flucht ins Ausland gesprochen wird.
Ja.
Es ist sowohl sportlich als auch menschlich eine total nachvollziehbare Entscheidung. Ich glaube, dass wer da vernünftig drüber nachdenkt, kann diesen Schritt total nachvollziehen, wenn er denn kommt. Und wir wissen ja auch noch nicht genau, wann er kommt. Aber wir gehen mal davon aus, dass er auf jeden Fall kommt. Und ich wünsche Juri, dass er da einfach mal wieder den Kopf freikriegt und einfach mal wieder Handball spielen kann und sich eben nicht damit beschäftigen muss, ständig über sich Kritiken zu lesen oder zu hören. Und ja, so eine übersensible Sichtweise auf ihn auch da ist. Wir haben natürlich alle einen Teil dazu beigetragen, gerade die Medien, und da bin ich auch ein Teil von, dass wir gesagt haben, das ist Deutschlands nächster Superstar und mit dem steht und fällt auch der Erfolg jetzt bei der zurückliegenden Europameisterschaft. Das gehört teilweise auch zum Berufsbild, alles gut, aber ich finde, man hat ihm eben angemerkt, dass er da nicht mehr frei ist und nicht mehr einfach diese Kreativität und Lockerheit vielleicht auch gerade findet, die er braucht, um seine Stärken auszuspielen und die auch die Mannschaft braucht, damit er da dieser Faktor sein kann, den wir uns wünschen. Und deswegen sehe ich das sehr, sehr positiv eigentlich.
Ja, ich glaube, ist das nach dem EM-Halbfinale, glaube ich, war das dieses Interview, wo er so gebrochen gewirkt hatte, glaube ich.
Ja.
Das war schon. Ja. Das hat einen schon auch sehr zu denken gegeben und ich glaube, da kann man auch absolut nachvollziehen, dass er jetzt erstmal ein bisschen weniger Trubel braucht und ein bisschen mehr sportlicher Fokus. Und man muss ja auch sagen, ich meine, rund um die Gerüchte, was er am Wochenende mal eben abgerissen hat am Freitag, 10 Buden bei 13 Versuchen, war eine bombastische Reaktion auf alle, die gesagt haben, auch das wird ihn jetzt beeinflussen.
Ja, vielleicht war das schon der erste Effekt. Es gibt ja auch immer wieder Spieler, die, nachdem der Wechsel bekannt wird, nachdem klar ist, sie verlassen den Verein nach Ende der Saison, die dann total aufdrehen. Also ob das daran lag oder ob er halt einfach mal wieder einen guten Tag hatte, das sei mal dahingestellt. Aber er hat auf jeden Fall auch nach einer längeren Durststrecke mal wieder so ein Spiel entschieden.
Ja, definitiv. Und das war auch, glaube ich, für ihn, glaube ich, ganz wichtig und auch einfach ein super Zeichen von ihm. Also ich fand das wirklich toll gespielt, muss man einfach sagen, hat sein Team dazu geholfen, dass sie wichtige Punkte auch geholt haben, noch im Kampf, wenn man noch vielleicht mal in Richtung oben schielen will. Also von daher, das war, glaube ich, ganz, ganz gut, um diesen ganzen Negativtrend so ein bisschen auch mal in der Liga so ein bisschen zu stoppen. Dann, Vincent, lass uns zu dir kommen. Du bist ja jetzt einer der Kommentatoren bei Dein. Wie gefällt es dir bisher denn bei diesem neuen Streaming-Anbieter und wie ist bisher dein Eindruck?
Also, mir gefällt es ausgesprochen gut, was natürlich daran liegt, dass ich so viel und auch so divers wie noch nie zuvor Handball schauen und begleiten darf. Ich finde, das Angebot, das dein jetzt im ersten Jahr des Bestehens unterbreitet, das schon sensationell ist. Also, dass die Liga natürlich stattfindet und der Pokal, das ist allen klar gewesen, auch vorher, aber dass dann noch die Europameisterschaft auf Dein stattfindet, dass die olympischen Qualiturniere stattfinden, das und das alles inbegriffen. Du brauchst keinen extra Turnierpass, sondern du kannst für die üblichen 12, 13 Euro im Monat das alles sehen. Das ist, glaube ich, in Hülle und Fülle ein Handballvolumen, das es so noch nie vorher gab. Und ja, natürlich, es gab auch Kinderkrankheiten am Anfang der Saison. Das ist aber ganz normal, wenn ein neuer Streamingdienst an den Start geht, dass man sich da auch erstmal einruckeln muss. Und mir persönlich macht die Arbeit bei Dein extrem viel Spaß. Also ich habe schon gesagt, einerseits, weil es total vielfältig ist. Ich bin mal bei der Frauennationalmannschaft, durfte mal bei der Europameisterschaft auch so ein Spiel Georgien gegen Schweden begleiten, was auch total viele interessante Aspekte hatte. Dann natürlich das Daily Business in der Handball-Bundesliga, was ja super spannend ist und diese Saison ja auch wieder durch ganz, ganz viele Geschichten aus den verschiedenen Vereinen von Spielern etc. Bereichert wurde. Und auch wenn man jetzt mal hinter die Kulissen geht bei uns, wir haben einfach eine sau handballbegeisterte Crew. Das sind viele junge Leute, die Bock drauf haben, die diesen Sport lieben, die das leben, die Wochenende für Wochenende unterwegs sind und versuchen, ihr Bestes zu geben. Ich hoffe, das merkt man an der einen oder anderen Stelle. Ich weiß, es gibt auch sehr kritisches Publikum. Das nehmen wir auch an. Also kann ich auch sagen, dass wir viel lesen und hören und auch versuchen, uns da weiterzuentwickeln. Aber jetzt mal aus meiner Sicht als Kommentator kann ich mich absolut nicht beklagen.
Ja, ich glaube, ich war auch am Anfang ein bisschen kritisch, muss ich zugeben. Das war mir aber eigentlich diesen Podcast erstmal so ein bisschen, weil natürlich am Anfang alles nicht so einwandfrei gelaufen ist und man natürlich nicht so sicher war, wie wird es überhaupt werden und so weiter, war natürlich auch klar, du hast ja gefühlt jetzt jeden Tag irgendwie so ein Handballspiel, weil natürlich du Montagsspiele hast, dann hast du Samstag, dann hast du Dienstag die European League, Mittwoch, Donnerstag Champions League und dann geht's am Freitag dann auch schon auch so weiter. Also da hast du irgendwie manchmal so keine Zeit zum Durchatmen. Wie kannst du mal abschalten vom Handball? Weil wie gesagt, so gefühlt jeden Tag kann man bei euch auch Handball schauen.
Boah, das ist eine gute Frage, Sebastian. Wie kann ich abschalten? Also, wenn ich so meine
gar nicht üblichen ab, kann ja auch Wochen, sein.
Nee, ja, müsstest du mal meine Frau fragen, die würde wahrscheinlich sagen, sie kann schon uns gar nicht mehr sehen und hören und wenn ich mal frei habe, dann mache ich trotzdem Dein an und gucke mir irgendein Spiel an. Also so eine übliche Woche diese Saison ist gefühlt schon ein Europacup-Spiel unter der Woche und dann ein Bundesligaspiel am Wochenende. Dann gab es auch mal so Highphasen wie den Januar mit der Europameisterschaft, wo es einfach zwei Wochen lang jeden Tag ein Spiel gab, das ich kommentiert habe. Das sind dann, ja, ich würde sagen, kleinere Oasen, mal so ein, zwei Tage zwischendrin. Ich wohne in Köln, dann fahre ich mal nach Holland ans Meer oder sowas oder an Bodensee zu meinen Eltern. Das sind dann wirklich kleinere Momente. Jetzt über eine Woche oder zwei Wochen frei hatte ich seit Saisonbeginn nicht, aber da schielen wir dann schon auch alle in Richtung Sommerpause und sind auch froh, denke ich mal, wenn wir da ein bisschen das Pensum zurückschrauben. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, letztendlich machen wir das alles sehr, sehr gerne. Ich bin auch weit davon entfernt, mich darüber zu beklagen, weil es ein Privileg ist und weil es Spaß macht. Und deswegen fühlt es sich auch nicht wirklich so an, als wäre das jetzt viel Arbeit, sondern es ist ein bisschen Arbeit und dann eben auch sehr, sehr viel Freude und Spaß. Und deswegen, ja, vielleicht hast du mir noch einen Tipp, keine Ahnung, wie man abschaltet, aber für mich ist es schwierig gerade, aber es schadet mir jetzt auch nicht sehr, um es mal so zu sagen.
Da fragst du, glaube ich, den Falschen. Ich bin auch so jemand, der schwer abschalten kann.
Ja.
Nee, aber
da haben sich die zwei Richtigen gefunden.
Ja, also. Ja, definitiv. Also wenn ich mal abschalte, dann vielleicht mal so ein bisschen so joggen oder einfach mal einfach nur irgendein Spieler mal am Handy zocken, aber das ist auch schon alles, was mir an Ablenken einfallen würde. Ja, aber dann lass uns doch hier mal eine kurze Pause machen, bevor wir gleich natürlich ein bisschen weiter noch über dich sprechen, Vincent, und dann natürlich über deinen Werdegang und wie es auch bei deinen läuft. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und sind wir zurück hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wir haben weiterhin Vincent Schuster zu Gast und wir hatten es gerade schon ein bisschen zu dir, Vincent, und da würde mich vor allen Dingen interessieren, wie dir deine Vorbereitung aussieht, weil du sagst, du hast zwei Spiele, die du in der Woche kommentieren musst, bei der EM waren es ja noch ein bisschen mehr. Wie viel Zeit verwendest du, um dich darauf vorzubereiten? Sind es 4 Stunden, sind es 5 Stunden, sind es auch ein bisschen weniger? Nimm uns da mal so ein bisschen mit in deine Vorbereitung für die Spiele, die du dann kommentierst.
Ja, das gibt ganz, ganz unterschiedliche Formen, auch von Kollegen. Das geht dann zwischen einer halben Stunde Vorbereitung teilweise bis hin zu 2 Tagen. Also so eine übliche, standardmäßige Vorbereitung sieht bei mir so aus, dass ich mir auf jeden Fall die Spiele der Mannschaften, die ich dann als nächstes kommentiere, nochmal angucke. So mindestens das letzte Spiel, vielleicht auch mal die letzten 2, 3. Teilweise ganz, teilweise auch sepp ich so ein bisschen durch. Das ist ja bei uns ganz praktisch, dass man die auch alle im Real Life noch schauen kann. Auch das Hinspiel gucke ich mir ganz gerne an, wenn es jetzt in der Bundesliga um das Rückspiel geht, damit ich da nochmal so ein Gefühl dafür bekomme, welche Mannschaft, was hat sich da verändert, wie war die Herangehensweise und um da auch immer wieder einen Bezug herstellen zu können. Das ist natürlich, ja, das kann man nicht wirklich jetzt zeitlich zusammenfassen, weil das eben dann auch mal auf einer Zugfahrt stattfindet, nach Hause oder zwischendrin. Das schwer in den Rahmen zu packen, auch mal abends, so zum Einschlafen. Und die richtige Recherche, die dauert bei mir in etwa 1 Tag pro Spiel. Also da rufe ich dann auch die Vereinsverantwortlichen an oder bei bestimmten Vereinen habe ich auch andere Kontakte, wo ich dann mal nachfühle, wie ist gerade so die Stimmung, was gibt es für Geschichten, was ist gerade relevant im Verein, was tut sich. Und dann natürlich, also ich habe den Anspruch auch, dann nochmal jeden Spieler einzeln auf Social Media zu verfolgen, nochmal zu gucken, was sind die frischesten, jüngsten Leistungsdaten. Und das alles ist pro Spiel so in etwa, ja, ich sag mal, ein Arbeitstag, 8 Stunden, 7, 8 Stunden. Es gibt natürlich auch die Fälle, wenn ich jetzt die Rhein-Neckar-Löwen als Beispiel nehme, die habe ich diese Saison wirklich 10 bis 15 Mal schon gesehen und kommentiert in der Liga und in der European League. Da reduziert sich das alles ein bisschen, weil ich die so intus habe und wirklich ständig mich mit denen beschäftige, dass ich dann sage, da reichen auch mal 4 bis 5 Stunden. Dann liegt eher der Fokus vielleicht auf dem Gegner. Nexel Nasice kenne ich dann weniger gut, da brauche ich da für die dann nochmal ein bisschen mehr. So muss man das sich in etwa vorstellen.
Ja, bist du also quasi der absolute Löwenexperte. Da haben wir genau einen richtigen gefragt zu Juri Knorr.
Ja, Experte nicht, aber ich finde das schon recht spannend diese Saison, was da passiert. Da ist auch viel dabei, was man jetzt nicht messen oder in Zahlen wiedergeben kann, warum es so teilweise so schlecht läuft, warum es immer wieder diese Phasen gab, auch Dezember und Februar gerade, wo die Mannschaft so blockiert gewirkt hat. Und da habe ich viel gesehen, ja.
Ja, definitiv. Und ich glaube, ich meine, du bist jetzt, das ist das zweite Jahr, wenn ich mich täusche, du bist dann 2022 zu Sky dazugekommen. Was macht für dich den Sport einfach aus? Weil du hast mit Sicherheit vorher auch andere Sportarten so ein bisschen begleiten können. Warum ist der Handball der geilste Sport der Welt, frage ich mal ganz provokant.
Och, weil er unglaublich athletisch ist, weil er unglaublich spektakulär ist, weil er so torreich ist. Und ich finde auch, weil das Miteinander und die Protagonisten so eine super tolle Art haben. Also der Handball hat für mich jetzt in Deutschland, finde ich, genau die richtige Größe. Ja, die Arenen sind voll, die Stimmung ist in den allermeisten Hallen, und da hatten wir alle Angst, dass das nach Corona vielleicht nicht mehr so sein wird, überragend. Also auch in so Standorten, ich sage jetzt mal Göppingen zum Beispiel, immer wenn ich da diese Saison war, das hat gebrannt, die EWS-Arena hat gebrannt. Über Eisenach brauchen wir gar nicht sprechen, über Magdeburg brauchen wir nicht sprechen. Auch in Lemgo geht es immer ab, und das ist top. Und trotzdem sind die Spieler, die Trainer, die Vereine dermaßen umgänglich, dass man einfach das Gefühl hat, das ist wirklich familiär, aber halt in einer Größenordnung, wo es auch relevant ist. Und das finde ich ist eine sehr, sehr angenehme Kombination und dass halt der Handball auch immer wieder so unfassbare Geschichten schreibt, dass das Spiel, der Spielverlauf in den letzten 2 Minuten auf den Kopf gestellt werden kann, dass du ja ein Spektakel erlebst und Drama erlebst, wie ich das jetzt im Fußball, hast du das vielleicht bei einem von 100 Spielen, im Handball ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was total Verrücktes erlebst, glaube ich, bei 50%. Also das kann immer passieren. Jeden Spieltag gibt's eine besondere Geschichte, die so vielleicht nicht zu erwarten war. Und gerade in der Liga jetzt, natürlich in dieser Saison, sehen wir es auch wieder. Du weißt nie, was am Ende rauskommt. Und das macht diesen Sport und diese Liga für mich brutal attraktiv.
Ja, also diese Liga finde ich auch. Also dieses Jahr, also letztes Jahr war es ja schon wirklich spannend. Ich finde dieses Jahr nochmal brutaler, weil es auch an der Spitze noch spannender eigentlich ist. Also es ist schon wirklich, also Hammer, muss man einfach sagen. Also da machen viele Teams echt gute Arbeit. Klar, natürlich mal so 4, 5 Teams, die so ein bisschen oben drüber stehen, beziehungsweise eigentlich eher 4. Und dann ist so ein bisschen so ein kleinerer Abfall, aber auch selbst da, also kann ja jeder jeden schlagen. Also das ist ja brutal, was da wirklich für Woche du ableisten musst, wo du wirklich 110% eigentlich die ganze Zeit gehen musst, um halt nicht jetzt eine unnötige Niederlage zu kassieren oder da Punkte liegen zu lassen an einem Ort, wo du nicht davon ausgegangen bist vorher, sondern dass du da Punkte liegen lässt. Und ich finde, das macht diese Liga, auch diesen Sport so attraktiv. Und ich finde auch, dass es jetzt auch schön, dass es auch ein bisschen breiter dargestellt ist. Klar, manchmal ein bisschen schwierig, alle Spiele zu schauen, weil es vielleicht auch von der Ansetzung nicht immer ganz so ist, dass man halt zeitgleich alle Spiele schauen kann. Aber ansonsten, das ist, glaube ich, etwas, wo man viel drüber diskutieren kann, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall geil.
Ja, also was Ansetzungen und Spielpläne angeht, da muss ich sagen, da bin ich raus. Ich krieg meinen Dienstplan und dann nehme ich das. aber ich verstehe das auch. Natürlich, teilweise überschneiden sich die Spiele. Das ist jetzt für jemanden, der alle Spiele einzeln gucken möchte und das auch live und nicht re-live, vielleicht noch nicht ganz optimal. Aber das sind natürlich schon halt die Hardcore-Handball-Junkies.
Hallo.
Für mich ist das so, wie es jetzt ist. Für mich ist das so, wie es jetzt ist, dass ich im Prinzip, wenn ich keine Idee habe, was mache ich denn heute, dann gucke ich in den Spielplan und merke, ach ja, ist ja wieder irgendwas auf dein. Das ist schon Luxus.
Ja, das glaube ich definitiv, das glaube ich definitiv. Aber ich möchte für dich vielleicht noch jetzt so abschließend so als Frage hören, wer gewinnt die Meisterschaft und gewinnt ein deutsches Team die European League bzw. die Champions League? Das würde mich jetzt von dir noch interessieren als letzten Expertentipp.
Also fangen wir mal mit den einfachen Wettbewerben an. Ich glaube, der SC Magdeburg wird seinen Titel verteidigen. Das ist für mich die stärkste Mannschaft in Europa und ich glaube, das werden sie sich nicht nehmen lassen. Bei der European League, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Füchse. Ich hatte auch in den letzten Ligaspielen schon so leicht das Gefühl, wurde ja auch immer ergebnistechnisch immer ein bisschen enger, dass da eben doch so langsam aber sicher die Substanz ein bisschen fehlt Richtung Saisonende. Deswegen, ja, da gibt es dann auch noch andere Mannschaften, wie zum Beispiel Lissabon, die ja die Füchse auch schon schlagen konnten, die ich sehr, sehr stark sehe. Da möchte ich jetzt nicht... Ja, auch Nantes. Also das wird eng. Ich hab's ja vorhin schon gesagt, ich würde es ihm sehr gönnen, weil ich die Mannschaft und den Verein auch mag, das Konzept. Und in der Liga, wenn du mir jetzt gerade zugehört hast, was den SC Magdeburg angeht, führt auch da kein Weg für mich vorbei am SCM. Das ist wahr. Also da muss ich auch nochmal sagen, es ist nicht nur das Sportliche in Magdeburg, sondern das Ganze drumherum. Die haben eine unfassbare Fanbase, die schaffen es wirklich, die Anhängerinnen und Anhänger zu mobilisieren. Da ist eine Euphorie. Jeder Magdeburg-Spieler, egal wo er nominiert ist, wenn das ein Fanvoting ist, dann gewinnt er das Ding. Also um es mal spannender zu machen, müsste man eigentlich immer 2 Magdeburger zum nominieren. Dann hätte man da wenigstens noch ein bisschen den Kitzel, welcher von beiden wird es denn? Und da passt einfach gerade so dermaßen viel zusammen mit dem Trainer, mit der Mannschaft, mit dem Umfeld. Wie man hört, wird es ja auch wirtschaftlich eventuell jetzt nicht unbedingt schlechter laufen, was so Sponsorings angeht in den nächsten Jahren. Deswegen, wenn man das so betrachtet ganzheitlich, dann denke ich, dass Magdeburg sich den Titel holen wird auch.
Ja, also ich würde ja.
Was sagst du denn? Ich möchte jetzt auch mal, ich möchte mich jetzt hier nicht alleine in die Nesseln setzen.
Nein, also ich denke auch, Mark de Wolk, der Meistertitel ist den, glaube ich, eigentlich nicht mehr zu nehmen. Also ich sehe das nicht klar. Natürlich, jetzt musst du natürlich dich schnell motivieren, weil ja schon am Freitag wieder Bundesliga ansteht. Aber ich glaube nicht, dass sie sich den Meistertitel dieses Jahr nehmen lassen wollen. Das glaube ich einfach nicht. European League würde ich es wahrscheinlich am ehesten den Flensburgern zutrauen. Ich meine, Seferhofen natürlich darf man nicht außer Acht lassen. Die haben das echt gut gemacht in der Playoff-Runde. Vermutlich am ehesten denen. Aber das wird, wie gesagt, schwer mit Nantes, mit Sporting Lissabon, wo ja die Costa-Brüder wirklich aus allen Rohren zurzeit schießen. Gerade Martin, was der seit der EM abliefert, das ist brutal. Und Champions League. Ich würde es Magdeburg wieder gönnen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich wieder so wird. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Kieler alles in diesen Wettbewerb investieren werden, um sich den Titel zu holen. Weil für die geht's eigentlich nur noch, diesen Titel zu holen, damit sie vielleicht dann noch Champions League spielen können. Weil ich weiß gar nicht genau, wie das ist, aber ich glaube, Titelverteidiger könnte vielleicht auch noch reinrutschen. Deswegen.
Sehe ich nicht. Muss ich leider sagen.
Ich vermute ich auch nicht, aber
ist, also ja, sie haben zwei Gesichter gezeigt und die Champions League Vorrunde, Hauptrunde war überragend. Das war auch verwunderlich und kaum zu erklären, wenn man dann sieht, was in der Liga teilweise passiert ist. Aber ich glaube nicht, dass sie sich da durchsetzen werden, auch nicht gegen Magdeburg. Mal gucken, vielleicht lassen wir uns auch da wieder überraschen. In ein paar Wochen werden alle sagen, jawohl, war doch klar, dass Kiel dann wieder funktioniert. Im Moment sehe ich das aber nicht.
Ich auch noch nicht, aber ich würde es halt bei Kielern halt nicht ausschließen. Das ist halt das Problem. Ja. Weil natürlich, wie gesagt, wir haben ja auch schon kritisch über sie berichtet und auch gerade jetzt am Wochenende das Unentschieden gegen Hamburg, das darf dir halt nicht passieren. Wenn die Chance hast, 8 Sekunden vor Schluss auf 2 wegzuziehen, musst du das Ding halt reinknallen. Aber wie gesagt, es ist halt der THW Kiel, den darf man halt dann doch trotzdem vielleicht nicht immer abschreiben, aber ja, ich glaube auch eigentlich nicht dran, aber wie gesagt, mich würde es halt nicht überraschen, wenn sie am Ende dann alle überraschen und zeigen und die lange Nase zeigen am Ende, ja.
Verstehe ich, hast du recht. Wir werden sehen, ja. Wird spannend.
Vincent, wo können wir dich denn hören diese Woche? Welches Spiel hast du?
Ich bin am Freitag in Balingen gegen den BHC, Letzter gegen Vorletzter.
Ja, das ist ein super spannendes Spiel, was dort ansteht. Letzter gegen Vorletzter. Also ich bin mal sehr gespannt, wie es am Ende ausgehen wird. Ich wünsche natürlich da ganz viel Spaß mit dabei. Natürlich auch noch viel Zeit in der Vorbereitung, dass du auch dein bestmöglich präparierst bist für das Duell. Und danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast heute, Vincent, um mit uns über Handball zu sprechen. Wünschen dir auf jeden Fall alles Gute und wollen natürlich euch auch die Empfehlung geben, ihm zu folgen auf Social Media. Wir haben seinen Instagram-Kanal bei uns verlinkt in der Shownotes und natürlich auch uns zu folgen, wenn ihr neu mit dabei seid. Mit dem Handle Anwo findet ihr uns dort bei Instagram, Twitter und auch bei Facebook. Ansonsten, da dürft ihr uns gerne Rezensionen schreiben beim Podcatcher eurer Wahl. Dürft ihr uns auch gerne folgen und abonnieren, damit ihr auch immer mit der neuesten Folge up to date seid. Und dann gibt es uns dann spätestens nächste Woche wieder hier bei Anruf im Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.